Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tim Turner Show in der Seriös-Edition. Heute dreht sich alles um das Thema Flüchtlinge und Asyl. Dazu hier bei mir im Studio Dorothea Lindenberg vom Verein Women in Exile. Herzlich willkommen, Frau Lindenberg. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über dieses Thema zu sprechen.
Schönen guten Abend.
Wir werden heute außerdem noch mit Ursula Gräfin Praschmer vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge telefonieren und ich habe mich mit Thoralf Hönze vom Babelsberg 03 getroffen, der mit mir über das Welcome United 03 Fußballteam gesprochen hat. Aber zuerst zu Ihnen, Frau Lindenberg. Sie arbeiten für den Women in Exile e.V. ehrenamtlich und erklären Sie mir, was machen Sie dort genau? Wo sitzt der Verein?
Also Women in Exile e.V. ist aus der Selbstorganisation von Flüchtlingsfrauen entstanden. Das ist eine Initiative, die es schon sehr lange gibt. 2002 haben sich Flüchtlingsfrauen zusammengefunden, um ihre Situation an die Öffentlichkeit zu bringen. Also Flüchtlingsfrauen in Brandenburg in verschiedenen Unterkünften. Und um ihre Situation an die Öffentlichkeit zu bringen und um sich miteinander zu vernetzen. Im Kern, die Organisation ist größer geworden, inzwischen haben wir einen Verein, es sind auch Frauen ohne Fluchthintergrund, so wie ich, dazugekommen. Im Kern sind es immer noch die gleichen Aufgaben, denen wir uns widmen. Uns geht es zum einen darum, Flüchtlingsfrauen zu vernetzen, also wir bieten Treffen, Workshops und so weiter für Flüchtlingsfrauen an. Und zum anderen versuchen wir, die Forderungen von Flüchtlingsfrauen an die Öffentlichkeit zu tragen und über die oft sehr prekären Lebensbedingungen von Flüchtlingsfrauen zu informieren.
Was sind die Forderungen beispielsweise?
Also eine zentrale Forderung von Women in Exile ist, das ist eine Forderung, die aus den Erfahrungen im Leben in Sammelunterkünften entstanden ist. Eine zentrale Forderung ist die Forderung, Sammelunterkünfte generell abzuschaffen als Unterbringung für Asylsuchende und allen Asylsuchenden eine Wohnung zur Verfügung zu stellen.
Darf ich da gleich mal nachfragen? Also ich finde, das ist ja durchaus eine sehr berechtigte Forderung, aber wie gut ist das zu realisieren in der Tat?
Also abgesehen von vielleicht den ersten Tagen, in denen es einfach eine Sammelunterkunft geben muss, ne, irgendwie zur Orientierung, denken wir, das ist sehr gut zu realisieren. Abhängig natürlich irgendwie von der Situation auf dem lokalen Wohnungsmarkt. Und das irgendwie, also da, das ist eigentlich schon ein Beispiel, wie die Interessen der einheimischen, in Anführungszeichen, Bevölkerung und von Asylsuchenden, wie die einfach sehr oft zusammenfallen. Wenn Asylsuchende Probleme haben, eine Wohnung zu finden irgendwie, dann liegt das in der Regel daran, dass irgendwie auch andere Menschen mit wenig Geld auch Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Das ist in Potsdam zum Beispiel sehr stark zu beobachten. Da gibt es irgendwie auch gemeinsame Proteste von Flüchtlingen und von anderen Gruppen zusammen.
Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Potsdam oder Berlin anschauen, einen großen Ballungsraum, wo, sage ich mal, die Wohnungsknappheit noch nicht so groß ist. Also man bekommt irgendwie, manche mögen mir jetzt widersprechen, irgendwie schon eine Wohnung, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir noch und nöcher Wohnraum zur Verfügung. Wo würde man diese Leute dann unterbringen? Weil wir reden ja jetzt nicht zum Beispiel von 10 Flüchtlingen oder 15, sondern das sind ja dann schon, wir haben in Potsdam 1500 Flüchtlinge. Wo bringt man die denn am besten unter?
Ich bin jetzt nicht so ganz fit, was die Potsdamer Verhältnisse angeht, aber ich gehe davon aus, dass Potsdam als Universitätsstadt weitaus mehr Zuzug hat als 1500 Menschen.
Flüchtlinge.
Ich meine jetzt generell Zuzug, also Menschen, ja, die jedes Jahr nach Potsdam ziehen, das sind bestimmt sehr viel mehr als 1500 und die finden ja auch alle eine Wohnung. Also ist, ne, irgendwie nicht die Frage, wie bringt man sie unter, sondern die Frage ist eigentlich nur, wie schafft man bezahlbaren Wohnraum, der eben auch für Menschen mit wenig Einkommen oder Menschen, die zunächst mal, bis sie arbeiten dürfen, von Sozialleistungen abhängig sind, für die auch finanzierbar ist.
Ja, genau, das ist aber, glaube ich, auch eine Frage, die so aber sollte man sich ständig
Frage,
stellen.
Das ist eine Frage des sozialen Wohnungsbaus. Das ist gar nichts Flüchtlingspolitisches.
Genau, absolut.
Also das betrifft nicht nur Flüchtlinge, sondern das betrifft irgendwie alle, die auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind, aufgrund ihres Einkommens.
Absolut. Um unseren Hörern jetzt auch mal einen genaueren Überblick über die Begrifflichkeiten zu geben, hat sich unser Investigativbeauftragte Frank mal um Recherche bemüht und hat sich diese Begriffe Asylbewerber und Flüchtling nochmal genau angeschaut. Wir hören jetzt Franks Recherche zum Asylbewerber.
Musik. Asylbewerber, Klammer auf, in Österreich Asylwerber, in der Schweiz Asylsuchende, Klammer zu, sind Personen, die bei einem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, um Asyl, das heißt um Aufnahme und Schutz vor politischer oder sonstiger Verfolgung ersuchen. Während Asylbewerber, in Österreich wie gesagt Asylwerber, Menschen mit einem laufenden Asylanerkennungsverfahren sind, werden anerkannte Asylbewerber als Asylberechtigte oder anerkannte Flüchtlinge bezeichnet. Was für ein Beamtenkauderwelsch. Der Begriff Asylant wird häufig als abwertend empfunden und vor allem von rechtsstehenden Organisationen verwendet, da er sehr kurz und einfach anzuwenden ist. Trotzdem wird er auf Plakaten des rechten Mobs bei Demonstrationen von AfD und NPD sehr gern auch mal mit Ü geschrieben. Der Staat, in dem die Asylbewerber um Aufnahme ansuchen, prüft in einem Asylverfahren, ob ein Anspruch auf Asyl besteht, ob es sich bei den Antragstellenden um Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention handelt und ob Abschiebungsverbote wie Gefahren für Leib und Leben, Gefahr oder Folter, drohende Todesstrafe oder Ähnliches vorliegen. Quelle: http://wikipedia.org/wiki/asyl.
So, Frank war investigativ unterwegs und da muss ich jetzt gleich mal Sie fragen, Frau Lindenberg, wie finden Sie denn den Begriff Asylant?
Das ist ein Begriff, den man eigentlich nur ablehnen kann. Also das ist einfach ein Begriff, den auch nur die Rechten verwenden irgendwie. Über den Begriff würde ich am liebsten gar nichts mehr sagen. Ich finde aber auch den Begriff Asylbewerber irgendwie ausgesprochen fragwürdig und wir verwenden den auch nicht. Es ist im Grunde eine Katastrophe, dass sich in diesem Begriff ausdrückt, dass man sich um Asyl bewerben muss wie um eine Arbeitsstelle. Und tatsächlich laufen auch Asylverfahren, also die Verfahren, in denen überprüft wird, ob jemand asylberechtigt ist, laufen auch tatsächlich oft wie Bewerbungsverfahren, ne, um eine Arbeitsstelle. Man bringt am besten Nachweise mit, ne, also Fotos oder irgendwelche anderen, ne, irgendwie Nachweise dafür, dass man verfolgt ist. Ne, also man muss sich qualifizieren,
ja,
ne, das, irgendwie für ein Asyl, ja, genau wie für eine Arbeitsstelle.
Ja, so ein Beweis, dass man verfolgt wird, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig zu erbringen, kann ich mir vorstellen. Wir machen kurz ein wenig Musik und hören dann gleich den zweiten Teil von Franks Investigativreport zum Begriff Flüchtling. Vorher ein bisschen Musik und wir hören uns gleich wieder hier in der Tim Turner Show.
Tim Turner live auf Babelsberg Hitradio.
Wir sind wieder da, heute mit dem Thema Asyl und Flüchtlinge hier in Deutschland und bei mir Dorothea Lindenberg vom Women in Exile e.V. Wir haben eben gerade schon den Frank gehört, der zum Begriff des Asylanten oder des Asylbewerbers recherchiert hat und jetzt hören wir uns an, was er herausgefunden hat zu dem Begriff Flüchtling.
Als Flüchtling, im Unterschied zum Migranten, gilt nach der Genfer Flüchtlingskonvention eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Sofern seine Fluchtgründe im Zielstaat aufgrund nationaler oder supranationaler Regelungen als relevant erachtet werden, in Klammern sogenannte asylerhebliche Fluchtgründe, und er die Gründe und gegebenenfalls Umstände seiner Flucht in einem entsprechenden Verfahren ausreichend darlegen kann, kann daraus ein Recht auf Schutz und Aufenthalt, in Klammern Asylrecht im weiteren Sinne, entstehen. Für Flüchtlinge, Entschuldigung, ist weltweit das Hochkommissariat für Flüchtlinge, in Klammern UNHCR, zuständig. Das UNHCR zählte zum Ende des Jahres 2012 weltweit 10,5 Millionen Flüchtlinge. Die palästinensischen Flüchtlinge infolge des Palästinakrieges von 1948 und ihre Nachkommen fallen nicht unter die 1951 abgeschlossene Konvention bzw. den UNHCR, jedoch unter die zuvor beschlossene UNRWA-Agenda. Somit unterliegen sie einem Sonderstatus, in Klammern, siehe palästinensisches Flüchtlingsproblem. Quelle http://de.wikipedia.org.
Ja, da hat der Frank ganz fleißig recherchiert, aber mit dem Begriff Flüchtling ist eigentlich alles in Ordnung, oder? Den kann man bedenkenlos verwenden.
Ja, den kann man bedenkenlos verwenden, wobei der Begriff Flüchtling eigentlich mehr beinhaltet als die Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, weil die Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention beziehen sich auf Flucht über eine Staatsgrenze hinweg. Und tatsächlich ist eine große Zahl irgendwie von Flüchtlingen bleibt innerhalb des Staates, in dem sie leben. Also es sind sogenannte Binnenflüchtlinge.
Ja.
Und das UNHCR zum Beispiel ist auch für die Binnenflüchtlinge zuständig. Aber mit denen haben wir natürlich hier in Europa ganz wenig zu tun, weil die rund die Hälfte aller Flüchtlinge bleiben sozusagen im eigenen Land.
Ich habe auch gehört, dass viele Flüchtlinge, wenn sie ihre Heimat verlassen, auch nicht weit von ihrem eigentlichen Heimatland weggehen. Also die wenigsten kommen direkt nach Mittel- oder Nordeuropa.
Ja, das ist in der Tat so. Also von den 10,5 Millionen Flüchtlingen ist ein beträchtlicher Teil bleibt im eigenen Land und ein noch sehr viel größerer Teil bleibt in den Nachbarländern, weil viele eben hoffen, dass sich die Situation bald ändert und sie dann zurückkehren können und auch weil vielen eben die Mittel fehlen, um weiter zu fliehen. Von den 10,5 Millionen Flüchtlingen, die es jetzt im letzten Jahr gab, waren es 270.000, die dann irgendwie in Europa Asyl beantragt haben. Also wirklich nur ein Bruchteil davon.
270.000?
Ja.
Die in Europa Asyl beantragt haben?
Ah, nee, das war im halben Jahr. Also
ungefähr eine halbe Million
Menschen. Ungefähr eine
Menschen
halbe Million in
einem
Europa.
Jahr.
In einem Jahr.
Verteilt über ganz Europa.
Ja.
Nicht in Deutschland.
In Deutschland waren es so grob 180.000.
Also Flüchtlinge, die in Deutschland Schutz suchen bei einer Population von wie viel haben wir? 86 Millionen?
Ja.
Das ist ein verschwindend geringer Anteil von Leuten, denen es einfach scheiße geht und die nach Deutschland kommen, um Schutz zu suchen.
Das ist im Verhältnis, also selbst im Verhältnis zu den anderen Zuwanderern ist es irgendwie nur ein Bruchteil.
Ja.
Also wir hatten gleichzeitig ungefähr 700.000 Zugewanderte. Ne? Also so.
Ja. Können Sie verstehen, dass manche Leute das irgendwie verwechseln, einen Flüchtling mit einem illegalen Einwanderer?
Ja, das kann man verstehen, weil es für Flucht absurderweise, obwohl es eigentlich einen Schutzanspruch gibt. Also wir haben Gesetze, die sagen, Flüchtlinge haben hier einen Anspruch auf Schutz und auf Asyl. Obwohl wir Gesetze haben, die diesen Schutzanspruch verbriefen, gibt es keine Möglichkeit, legal zu fliehen. Also es gibt in ganz Europa keine Möglichkeit, legal nach Europa zu fliehen.
Frau Lindenberg, können Sie mir denn sagen, woher im Moment die meisten Flüchtlinge stammen?
Im Moment jetzt die ganz aktuellen Zahlen, das sind glaube ich die meisten jetzt von Januar bis April waren es die meisten aus dem Kosovo. Wenn man sich übers gesamte letzte Jahr die Zahlen anguckt, kann man sagen, also die größte Gruppe kommt aus Syrien und gefolgt von Asylsuchenden aus Serbien. Und wenn man so insgesamt sich die Herkunftsländer anguckt, kann man sagen, so rund die Hälfte aller Asylsuchenden kommt aus den Balkanstaaten oder aus der Russischen Föderation, also aus Europa eigentlich.
Also
und die nächstgrößere Gruppe sind dann syrische Flüchtlinge und Flüchtlinge aus dem Irak. Es kommen aber auch viele aus Eritrea und aus Afghanistan oder dem Irak. Aus Somalia kommen irgendwie aktuell auch viele.
Genau, man hat, denke ich mal, wenn man von Flüchtlingen auch redet, haben viele Leute das Bild von Menschen, schwarzen Menschenmassen irgendwie auf dem Schirm. Aber dass tatsächlich diese Flüchtlinge so nah an Europa dran sind, das haben ganz wenige auf dem Schirm.
Das ist wirklich tatsächlich sowas, was vielen nicht klar ist irgendwie, dass die meisten Flüchtlinge aus oder mehr als die Hälfte aus Europa kommt, dass sie auch optisch uns nicht unbedingt als Flüchtlinge auffallen würden. Dass es die meisten Herkunftsländer auch Länder sind, aus denen früher oder schon seit langer Zeit irgendwie Menschen auch auf legalem Weg nach Deutschland migriert sind und dass irgendwie für diese Herkunftsländer einfach Deutschland auch deswegen das Land ist, in dem sie Schutz erhoffen, weil sie hier einfach schon verwandte Bezüge haben, ne? Also weil es vielleicht schon eine Migrationsgeschichte aus dem Dorf nach Deutschland gibt und so weiter.
Wir haben ja eben schon gehört, was mögliche Gründe sein könnten, dass Flüchtlinge hier nach Deutschland kommen, aber wie ist es bei den Menschen, die sie betreuen? Was sind deren Gründe? Haben Sie da, fällt Ihnen da ganz spontan etwas ein?
Ich persönlich betreue keine Menschen. Also wir sind in Exile e.V. ist keine Beratungsstelle. Das heißt, wir haben.
Aber Sie kommen ja mit den Leuten in Kontakt.
Ich würde nie sagen, dass ich die betreue.
Aber Sie kommen ja mit den Leuten in Kontakt.
Ja, also
die
Frauen,
ja,
die ich treffe. Ja.
Ja, aber die werden Ihnen ja irgendwas erzählt haben.
Also das ist so unterschiedlich wie die Herkunftsländer. Ne? Bei den Asylsuchenden aus Syrien, das weiß man, aus welcher Situation die fliehen. Was sehr viel weniger im öffentlichen Bewusstsein ist, dass irgendwie auch aus dem Irak sehr viele vor den vom IS und vor den Terrormilizen des IS geflohen sind, Frauen, die aus dem Iran oder aus Afghanistan fliehen, haben sehr häufig frauenspezifische Fluchtgründe.
Also ich muss da ganz kurz mal nachfragen, gibt es denn auch eine beobachtbare Masse von Frauen, die alleine flüchten? Also Frauen, die sich entschließen, wegen der ISIS-Verfolgung oder
also
wie auch immer,
Masse,
in einem Frauenverbund zu flüchten.
Eine beobachtbare Masse gibt es, glaube ich, überhaupt nicht, kann man nicht sagen, bei Flucht. Ne? Also was sind immer Individuen, die sich auf den Weg machen oder Familien. Und dieses, sich da eine Masse vorzustellen, das ist schon, wenn man von sehr weit weg guckt, dann sieht es aus wie eine Masse. Aber eigentlich sind es Individuen. Und ja, es gibt Frauen, die alleine fliehen aus Afghanistan, aus dem Iran. Gibt es Frauen, die gerade vor der Verfolgung als alleinstehende Frau fliehen oder fliehen müssen, weil sie sich haben scheiden lassen und dann von der Familie des Mannes oder vom Ex-Ehemann verfolgt werden. Es gibt in Brandenburg eine relativ große Gruppe von Flüchtlingsfrauen aus Kenia. Das liegt daran, dass bundesweit alle kenianischen Flüchtlinge nach Brandenburg verteilt werden. Und
warum?
Die fliehen sehr viel.
Warum?
Das ist so eine, also ich würde sagen, Willkür des Bundesamtes. Es gibt eben immer so Regelungen, dass bestimmte Flüchtlingsgruppen, dass die in einem bestimmten Bundesland sozusagen, dass alle in dasselbe Bundesland verteilt werden, weil dann die Außenstelle des Bundesamtes für diese, also sich auf die Situation in diesem Herkunftsland spezialisiert.
Also wir
das
reden
kann
jetzt,
sich aber ändern.
Wir reden aber vom Bundesamt für Migration.
Wir reden vom Bundesamt für Migration.
Genau, weil damit telefonieren wir ja nachher noch mit der Ursula Gräfin Praschma. Und die würde ich dann gerne mal auch dazu fragen, warum man denn jetzt quasi in Deutschland nach Nationalitäten zentriert verteilt.
Weil das wird Ihnen vermutlich antworten, weil die Außenstellen des Bundesamtes, die dann das Asylverfahren bearbeiten, weil die sich dann eben auf die Situation in diesem Herkunftsland spezialisieren, also der einzelne Entscheider, die einzelne Entscheiderin nicht so viel recherchieren muss.
Das heißt also, die Außenstelle Kenia sitzt hier irgendwo in Brandenburg.
Ja. Also ich finde das nicht ganz nachvollziehbar im Zeitalter des Computers, wo man irgendwie auf alle Daten irgendwie zurückgreifen kann. Also hat sich mir das noch nie erschlossen, aber ich finde insgesamt dieses System, dass Asylsuchende über das ganze Bundesgebiet gleichmäßig verteilt werden und
ja, ich meine, also, die Leute können doch auch da mal ankommen, wo sie halt ankommen. Warum müssen sie denn weit? Also genau. Meine persönliche Meinung, ich will jetzt hier nicht irgendwie den bösen Begriff Ghettoisierung reinschmeißen, ja, aber wir, weiß ich, also ich, da werde ich die Frau Praschmann natürlich auch nochmal sehr gerne danach fragen, wie man sich das vorgestellt hat und den tatsächlichen Sinn dahinter. Wir,
also im Grunde, wenn ich es ganz kurz nochmal sagen darf, ja, im Grunde macht diese ganze Umverteilung generell keinen Sinn.
Ja.
Wenn man hätte viel weniger Probleme, die ganzen Leute unterzubringen, wenn man einfach alle dahin gehen lassen würde, wo sie wollen.
Ja.
Da, zu Verwandten, zu Freunden, zu Bekannten.
Das werden wir Frau Praschmann fragen. Wir hoffen, sie kriegt, sie kann uns da auch eine Antwort geben. Wir machen jetzt nochmal einen kurzen Titel, dann gibt's die Nachrichten und dann kommen wir wieder mit dem Interview mit dem Herrn Hönze über das Welcome 03 United Team. Bis gleich in der Tim Turner Show.
Tim Turner live auf Babelsberg Hitradio.
Ja, wir haben gerade eben hier die Nachrichten gehört in der Tim Turner Show und jetzt reden wir weiter über das Thema Flüchtlinge und Asyl hier in Deutschland. Frau Lindenberg, Sie stehen ja mit den Flüchtlingen, mit den Flüchtlingsfrauen im persönlichen Kontakt. Sie arbeiten mit ihnen zusammen. Können Sie uns einen Eindruck davon vermitteln, was diese Menschen gerade ausgesetzt sind?
Also man muss sich das so vorstellen, dass irgendwie mit der Flucht nach Deutschland einfach ganz, ganz viele Hoffnungen verbunden sind, irgendwie, und zwar die Hoffnung auf Sicherheit und auf ein selbstbestimmtes Leben. Und zunächst mal ist das Leben als Asylsuchende in Deutschland erstmal sozusagen das Gegenteil davon. Also die Asylsuchenden können sich nicht aussuchen, an welchem Ort sie leben. Sie können sich nicht aussuchen, wie sie leben. Sie werden in Sammelunterkünften untergebracht. Das heißt, und können sich dort in der Regel auch nicht aussuchen, mit wem sie das Zimmer teilen müssen. Sie leben in, häufig sind das so Gebäude mit langen Fluren irgendwie. An der einen Seite vom Flur ist die Küche, am anderen Seite, am anderen Ende des langen Flurs ist, sind die Sanitärräume und, in der Regel sind in diesen Sammelunterkünften Familien, alleinreisende Frauen, alleinreisende Männer alle zusammen untergebracht. Und das ist sehr oft ein Ort, an dem sich asylsuchende Frauen überhaupt nicht sicher fühlen können. Da ist für die asylsuchenden Männer ganz, also es gibt generell keine Möglichkeit oder wenig Möglichkeiten, Deutsch zu lernen. Inzwischen hat sich da viel getan. Also was so ehrenamtliche Initiativen gibt, die so Möglichkeiten versuchen zu organisieren. Aber sehr lange war es so, dass es überhaupt keine Möglichkeiten gab, Deutsch zu lernen. In der ersten Zeit gibt es Arbeitsverbote. Das heißt, sie dürfen auch nicht arbeiten. Die Tage werden eigentlich mit Warten zugebracht.
Mit Warten
auf die Entscheidung des Bundesamtes zugebracht. Ne? Gleichzeitig ist es für die Frauen, die mit Kindern da sind, unglaublich schwer, in so einer Umgebung den Alltag für die ganze Familie zu organisieren. Häufig sind es Sammelunterkünfte, die sehr weit außerhalb liegen. Das heißt, zum Einkaufen sind ziemliche Fußwege zurückzulegen. Man kann die Kinder in so einer Umgebung kaum unbeaufsichtigt lassen. Man kann sie nicht alleine auf die Toilette gehen lassen, man kann irgendwie, man kann sie nicht unbeaufsichtigt in den Fluren spielen lassen oder im Hof, ne? Das heißt, man muss sie, wenn man in die Gemeinschaftsküche geht, muss man sie mitnehmen, ne? Es gibt irgendwie Frauen, die, wirklich um eine Mahlzeit zubereiten, irgendwie zigmal hin und her laufen müssen. Ja. Man trägt erst die Lebensmittel in die Küche, dann trägt man die Kinder hinterher und ne, also dann muss ein Kind ne, irgendwie auf die Toilette, dann ne, also es sind jetzt mühselige Details, die ich hier aufzählen kann, die wirklich den Alltag unglaublich schwierig machen.
Ja, in der Tat.
Und für die alleinreisenden Männer wiederum ist es total mit Langeweile und Frust verbunden, ne? Also so ausgegrenzt zu werden und eigentlich zum Nichtstun verdammt zu werden.
Das glaube ich. Wir hören noch mal kurz Musik und dann hören wir, was manche Flüchtlinge aus gemacht haben, um auch dieser Warterei und dieser steten Langeweile zu entkommen. Da gab es nämlich das Welcome United 03 Team von Babelsberg 03. Und was es damit auf sich hat, das wird uns gleich der Thoralf Hönze im Interview verraten. Jetzt erstmal kurz Musik und wir sind gleich wieder da.
Tim Turner live auf Babelsberg Hitradio.
Das waren die Verbraucherhinweise. Wir sind zurück in der Tim Turner Show. Es geht heute um das Thema Asyl und Flüchtlinge in Deutschland. Und da ist bei mir die Dorothea Lindenberg vom Women in Exile e.V. Wir haben gerade eben über den Alltag und die Zustände auch in den Flüchtlingsheimen gehört und mit was für Problemen die Flüchtlinge zu kämpfen haben. Und teilweise besteht der Alltag sehr viel aus Warten, Langeweile, Frustration und Angst. Hatten Sie gesagt, Frau Lindenberg, nicht?
Ja, einerseits Angst, also für alleinreisende Frauen, einerseits Angst irgendwie vor den Männern, mit denen man gemeinsam in der Sammelunterkunft leben muss, die man einfach nicht kennt und die, weil sie selber in einer Stresssituation sind, einfach auch nicht besonders angenehm sind, oft, nicht immer, aber eben öfter irgendwie auch nicht angenehm ist, das mit denen zusammen sind. Und andererseits natürlich auch Angst vor rechtsradikalen Übergriffen von außen.
Wir hören uns jetzt etwas an. Ich habe mich mit dem Herrn Hönze von Babelsberg 03 getroffen und der hat mir über das ganz besondere Projekt erzählt, was die 03 am Start haben. Hier das Interview mit Thoralf Hönze von Babelsberg 03.
Hönze, möchten Sie mir kurz erklären, was ist denn das Welcome United Team?
Das Team Welcome United 03 ist ein Flüchtlings- und Integrationsprojekt von Babelsberg 03, das wir letztes Jahr im Juli begonnen haben, also fast ein Jahr läuft das. Seitdem sind wir im Trainingsbetrieb, haben Testspiele und werden jetzt im Sommer in den Spielbetrieb einsteigen in der Kreisliga. Wir haben diese Mannschaft komplett integriert in den Verein, das ist sozusagen unsere dritte Mannschaft. Alle Spieler sind Mitglieder, die meisten haben jetzt auch Spielerpässe bekommen. Es ist also im Prinzip nichts anderes wie eine U12 oder U19 oder irgendeine andere Mannschaft im Verein.
Wie ist es denn eigentlich überhaupt zu diesem Team gekommen?
Naja, zum einen war es so, dass die Manja Thieme, die hatte Flüchtlinge betreut, bei der Diakonie als Seelsorgerin sozusagen mitgeholfen, ehrenamtlich. Und da wurde sie von Flüchtlingen angesprochen, die in ihrer Heimat immer schon Fußball gespielt haben und wieder Fußball spielen wollten. War ihr erster Weg natürlich zu uns. Und ihr Ansinnen war im Prinzip nur eine halbe Stunde die Möglichkeit zu bekommen, dass die Spieler auf dem Kunstrasenplatz bolzen. Da hatten wir aber gesagt, nee, wenn, dann wollen wir das richtig machen, Mannschaft integrieren und auch die Integration über den Fußball hinaus betreiben und haben diese Mannschaft gegründet mit allem drum und dran.
Haben Sie denn auch so Kontakt zu den Flüchtlingen und konnten Sie schon mal erkennen, wie der Fußball auch das Leben von den Leuten verändert hat?
Ja, selbstverständlich, klar. Über ein Jahr wäre auch ein Ding, wenn wir den Kontakt da nicht hätten. Ja, haben wir. Es entstehen da auch Freundschaften. Wir versuchen auch für die Flüchtlinge, wo es möglich ist, Arbeitsstellen zu besorgen oder kümmern uns mit um Angelegenheiten auf Ämtern und so weiter und so fort. Also es ist alles viel weitreichender, als man glaubt.
Wir sprechen ja bei den Flüchtlingen jetzt nicht um eine bestimmte Zahl, sondern es dreht sich ja immer um die gewisse Masse oder Zahl X, kann man sagen. Wie groß war denn der Andrang für dieses Team?
Er stetig groß. So. Also wir haben insgesamt in unserer Liste ungefähr 40 bis 50 Spieler. Davon kommen nicht alle regelmäßig, aber zum Training hat man in der Regel schon 30, 35 Leute hier. Durch den anderen, es kommen auch immer wieder neue Spieler dazu, jeden Sonntag, wenn Training ist.
Die Initiative Welcome United 03 hat ja medial ganz schön viel Aufmerksamkeit erhalten. Ist denn in der Folge etwas passiert, womit Sie jetzt persönlich oder der Verein nicht gerechnet haben?
Nicht gerechnet haben, ist, kann man schwer sagen, weil man schon am Anfang, also man muss dazu sagen, wir haben das Projekt gestartet und waren uns überhaupt nicht darüber im Klaren, dass wir offensichtlich da ein Unikum im Fußballuniversum waren. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass Erst- und Zweitligavereine selbstverständlich solche Mannschaften unterhalten, weil da ist das Geld, da ist die Möglichkeit da, theoretisch sollte kein Problem sein. Es hat sich ja später herausgestellt, dass wir da offensichtlich Neuland betreten haben.
Genau, das führt mich zu zwei weiteren Fragen. Das Unikum dieses Teams, man hätte jetzt tatsächlich erwartet, es hätte andere Teams gegeben, die das auch schon längst etabliert hätten. Erste Frage, gibt es denn solche Fortschritte mittlerweile? Gibt es andere Teams von anderen Profivereinen, also Vereine, die das jetzt quasi imitieren? Und gab es denn außerhalb des Spielerpasses noch andere bürokratische Hürden, die man für das Anmelden des Teams nehmen musste?
Also Punkt 1 ist, soweit ich weiß, nein, leider hat bis heute noch kein Verein eine derartige Mannschaft gegründet. Es werden immer Spieler einzeln integriert in Vereine. Es werden auch einzelne Mannschaften gegründet, die aber nicht angedockt sind an einen Profiverein. Die zweite Frage, unser Problem, und wir werden alle Vereine haben, die mit Flüchtlingen arbeiten, ist, einige Flüchtlinge eben von einer Abschiebung bedroht sind. So, das heißt also, die Planung ist einfach ein bisschen schwieriger, weil ein guter Spieler kann morgen schon nicht mehr da sein.
Das wäre auch meine nächste Frage. Wie ist denn der derzeitige politische Aufenthaltsstatus der Spieler?
Ganz unterschiedlich. Also ich weiß, einige Spieler haben jetzt eine Verlängerung. Also ein Spieler, weiß ich, der hat eine Verlängerung für sogar ein halbes Jahr bekommen. Die anderen sind immer noch geduldet, sind völlig unterschiedlicher Status von Spieler zu Spieler.
Ja, das war das Interview mit Thoralf Hönze, der erste Teil über das Welcome United 03 Team von Babelsberg 03. Frau Lindenberg, wie finden Sie denn die Initiative?
Na, generell finde ich es immer eine super Sache, wenn man Angebote für Asylsuchende hat, ne? Und in Vereins integrieren. Ich kann jetzt dazu im Detail so wenig sagen, weil es klingt für mich wie ein Angebot für Männer.
Also, ja, und Sie haben ja halt einen EV für Frauen, ne? So läuft's
manchmal. Also ich kenne keine Flüchtlingsfrau, die in einen Fußballverein. Ah nein, das stimmt gar nicht. Also ich kenne
durchaus. Also Babelsberg 03 ist auch ein sehr, 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 sehr toleranter Verein und ich glaube, der würde niemals jemand, sag ich mal, mit den Hufen scharen, wenn da auch ein paar Mädels mitkicken wollen. Ich denke, die werden sehr, sehr herzlich willkommen. Frau Lindenberg, wir machen nochmal kurz Musik und dann holen wir die Frau Ursula Gräfin Prasch mal ans Telefon vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wollen wir das machen?
Ja.
Gut, dann machen wir das. Erstmal kurz ein bisschen Musik und wir hören uns gleich wieder.
Senators are weighing in on the president's decision to approve limited airstrikes against ISIS as a new round of bombings by U.S. fighter jets and unmanned drones pound targets in northern Iraq.
المصر للمغرب للجزائر وقد رأيت ما حدث في الجزائر إلى تونس كل يفور.
もちろん全紙一面ですが、ニューヨークタイムズ紙やワシントンポストの紙などは同じ写真を使っていますね。ニューヨークタイムズ紙には。
С Майдана уходить никто не собирается, баррикады не разбирают, милиции здесь нет, как и во всей Украине непонятно, кто же на самом деле взял власть.
Esta mañana la policía de Odessa, los oficiales del alguacil del condado Hector.
In der Geheimdienstaffäre sorgen neue Vorwürfe für politischen Wirbel. Das Blatt stützt sich auf Dokumente, die von dem US-Informanten Snowden stammt.
This is the image of London that has flashed around the world today. Not what the city wants, less than a year before the world gathers here for the Olympic Games. And how did a peaceful protest get out of hand so quickly?
Tim Lindenau, live auf Babelsberg Hitradio.
Wir sind zurück in der zweiten Stunde Tim Turner Show und bei mir immer noch Frau Dorothea Lindenberg vom Women in Exile e.V. Und wir telefonieren jetzt mit Ursula Gräfin Praschma vom Bundesamt für Migration. Frau Praschma, hören Sie mich?
Jawohl, hallo, ich grüße Gott allerseits.
Hallo, hallo, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns heute hier zur Seite zu stehen. Und ich muss zuerst einmal fragen, Frau Gräfin Praschma, was ist das Bundesamt für Migration? Wofür sind Sie eigentlich zuständig?
Ja, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit seinem Sitz hier in Nürnberg ist zuständig für die Durchführung bundesweit aller Asylverfahren. Also alle Menschen, die einen Asylantrag in Deutschland stellen, stellen den hier bei uns beim Bundesamt und wir führen dann das Verfahren durch. Außerdem sind wir für Integration zuständig und Migrationsforschung, ein ganzer Blumenstrauß an Aufgaben. Alles rund um die Migration.
Sie sind ja jetzt schon seit 30 Jahren beim BFMF, das ist die Kurzform fürs Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und gleich zuerst, wissen Sie, wie viele Menschen derzeit in Deutschland auf Asyl warten?
Ja, das sind 221.000 Menschen. Eine riesengroße Zahl.
221.000 Menschen. Können Sie mir, ich muss Sie mal eine Frage stellen, Frau Praschmann. Es gibt einen Begriff, den verstehe ich nicht so ganz. Und das ist das Schnellverfahren. Was ist das Asylschnellverfahren?
Es gibt kein Asylschnellverfahren. Das ist vielleicht von vielen so genannt worden, aber gemeint ist damit, dass es möglich ist, bei bestimmten Verfahrensgestaltungen ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen.
In welchem Fall wäre das möglich?
Also zum Beispiel, wenn es offensichtlich ist, dass ein Asylgesuch unbegründet ist, dann können wir das tun. Aber wir können das auch tun, zum Beispiel, wenn ganz offensichtlich ist, dass derjenige Asyl benötigt. Beispiel. Wir erkennen in einem schnellen Verfahren die Menschen aus Syrien an, die bei uns Asyl suchen, und die Menschen, die auch vor dem sogenannten islamischen Staat aus Syrien und Irak geflohen sind. Und dann gibt es aber auch die Verfahren aus dem Westbalkan, die bei uns beschleunigt durchgeführt werden, weil ein Großteil dieser Staaten ja als sichere Herkunftsländer eingestuft wurden.
Sicheres Herkunftsland, muss ich auch nochmal nachfragen, was bedeutet das? Also jetzt sage ich mal, ein Balkanstaat ist jetzt ein sichereres Herkunftsland als Somalia?
Ja, so kann man es zusammenfassen. Bei den sicheren Herkunftsstaaten nach deutschem Recht ist es so, dass der Gesetzgeber sich mit der Situation im Land befasst. Und wenn er nach Auswertung aller Quellen, zum Beispiel des Auswärtigen Amtes oder von Organisationen der Vereinten Nationen, dann geprüft hat, dass eben dort demokratische Verhältnisse herrschen und im Allgemeinen keine Verfolgung von Menschen stattfindet, und zwar weder seitens des Staates noch seitens dritter Personen oder Personengruppen, dann wird der Staat als sicherer Herkunftsstaat eingestuft. Und das hat dann zur Folge, dass das Verfahren beschleunigt durchgeführt werden kann.
Dann natürlich, wenn ich das richtig verstehe, eher ins Negative.
Das ist richtig, weil der Gesetzgeber ja sozusagen schon im Allgemeinen die Situation geprüft hat. Aber der Betroffene hat durchaus die Möglichkeit, uns vorzutragen, warum gerade in seinem Fall das nicht zutrifft.
Das müsste heißt, er dann aber auch beweisen können.
Ich sag mal so, beweisen braucht man im Asylrecht eigentlich nichts, weil wir kennen natürlich diesen Beweisnotstand, den Asylbewerber haben. Wenn sie ja alles stehen und liegen lassen müssen, dann können sie ja schlecht irgendwie ihre ganzen Unterlagen mitnehmen. Und bei Verfolgung ist es ja auch so, dass kein Staat dem Verfolgten nun eine Bescheinigung aufstellt nach dem Motto, hiermit bestätige ich Ihnen, dass ich Sie verfolgt habe.
Ja, natürlich.
Das heißt also, wir müssen im Grunde uns verlassen auf die Angaben, die der Antragsteller uns in seiner Anhörung macht. Und wir recherchieren danach, ob seine ganzen Angaben zur Situation, wie wir sie zum Beispiel aus dem Internet kennen, wie das dann zusammenpasst und ob das alles schlüssig und nachvollziehbar ist.
Sie prüfen also quasi den Wahrheitsgehalt der Aussagen von den Asylsuchenden?
Im Grunde indirekt, soweit das möglich ist. Wenn er natürlich Beweise hat durch Dokumente, dann ist es natürlich besser. Aber man kann genauso als Asylberechtigter anerkannt werden oder Flüchtlingsschutz erhalten, wenn man auch ohne Dokumente dasteht, aber die Angaben detailliert und schlüssig sind und sich sozusagen anhand der allgemeinen Situation nachweisen lassen.
Das heißt also, wenn es einen Zweifel gibt, würden Sie mich dann eher im Land behalten? Würden Sie mir Asyl gewähren oder würden Sie mich wieder zurückschicken?
Nein, also Zweifel können nicht zu Lasten gehen. Ich meine, das Wichtige ist, dass der Antragsteller durch genaue Angaben uns seine Gründe, die er vorträgt, plausibel macht. Also, dass man im Grunde sozusagen eine Art Schlüssigkeitsprüfung macht. Und wenn da das Letzte nicht bewiesen werden kann, dann geht das nicht zu Lasten des Antragstellers, sondern im Zweifelsfall läuft es eher darauf hinaus, dass er dann den Schutz erhält.
Frau Praschmer, ich muss Sie jetzt noch, oder ich möchte Sie jetzt ganz gerne noch zu Ihrem ganz besonderen Anliegen befragen. Der Schutz von Frauen ist Ihnen ganz besonders wichtig.
Ja, wir wissen, dass eben Frauen zu den ganz besonders verletzlichen Gruppen von Asylbewerbern gehören. Und wir sind insofern ganz stolz drauf, dass wir eben schon mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration ein viel beachtetes Projekt durchgeführt haben, wo es um die Identifizierung von Opfern von Menschenhandel geht. Das sind also meist junge Frauen, die zur sexuellen Ausbeutung auch über Ländergrenzen hinweg verschoben werden und total abhängig sind von diesen Zuhälterkreisen.
Ja, also wir haben ja hier auch die Frau Lindenberg von Women in Exile hier im Studio. Die haben sich nämlich auch den Frauen ganz besonders angenommen. Da haben wir gerade eben schon einiges von gehört. Außerdem habe ich gehört, dass zum Beispiel es hier in Brandenburg, eine kenianische Station gibt, möchte ich mal sagen.
Ja.
Also wie ist das zu rechtfertigen, dass man die Leute nach ihrer Herkunft in die verschiedenen Teile Deutschlands schickt?
Ja, also es ist so, dass wir einen sogenannten Königsteiner Schlüssel haben. Der führt dazu, dass eben je nach Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft die Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, auf die Bundesländer verteilt werden. Und zwar ist es so, dass wir ja nicht alle Herkunftsländer in allen Außenstellen bearbeiten können. Das heißt also, in unserer Außenstelle in Eisenhüttenstadt, die bearbeitet einen bunten Blumenstrauß von Ländern. Das dürften so etwa 25 Länder sein, die dort bearbeitet werden. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir ja sozusagen als unsere Entscheider Spezialisten haben. Und wir können ja jetzt nicht Spezialisten aus der ganzen Welt in Brandenburg sitzen haben. Und so haben wir eben in verschiedenen Außenstellen eben verschiedene Herkunftsländer, die wir bearbeiten.
Das heißt also, Frau Praschmer, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich bin Serbe, dann treffe ich meine serbischen Landsleute in Bayern. Wenn ich ein Syrer bin, dann treffe ich sie in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ich Kenianer bin, dann treffe ich meine Leute in Brandenburg. Aber durch das Zeitalter des Internets wäre es doch eigentlich theoretisch kein großes Problem, dass da, wo ich ankomme als Flüchtling, und wo ich es mir, sag ich mal, nicht erstmal bequem gemacht habe, aber da, wo ich erstmal angekommen bin, erstmal auch dort zu bleiben.
Nein, wir haben dieses Prinzip schon, dass wir das eben untereinander aufteilen und dass eben halt bestimmte Herkunftsländer zugewiesen werden. Als diese letzte Zuteilung gemacht worden ist, da war es eben so, dass nicht so sehr viele Antragsteller aus Kenia waren. Und so ist es gekommen, dass eben bundesweit Brandenburg das einzige Land ist, in dem Kenia bearbeitet wird. Wenn es also jetzt so wäre, dass also ganz viele Antragsteller aus Kenia kämen, dann würden wir weitere Standorte für die Bearbeitung von Anträgen von Menschen aus Kenia einrichten. Zum Beispiel nannten Sie ja eben Serbien. Serbien gehört zu unseren Hauptherkunftsländern, liegt jetzt, glaube ich, an Position 3 oder 4. Mhm. Und deswegen, weil das eben so viele Antragsteller aus Serbien sind, werden die bundesweit in allen Außenstellen bearbeitet.
Ah, okay.
Das heißt also, der Serbe, der könnte tatsächlich überall bleiben, wo er jetzt auch angekommen ist, während der Kenianer, der muss nach Brandenburg.
Gut, das heißt also, wenn ich als Kenianer in Bremen ankomme, dann habe ich ja leider nur mal Pech gehabt, weil ich dann nach Brandenburg muss.
So ist das, genau.
Ja, gut. Eine Frage noch, Frau Praschmer, wie ist das denn eigentlich mit Jugendlichen und Kindern, die alleine nach Deutschland kommen? Wie wird mit diesen Kindern und Jugendlichen verfahren?
Also die unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen sind natürlich ebenso wie die Frauen auch eine ganz besondere verletzliche Gruppe. Und deswegen sieht das Gesetz auch vor, dass die Jugendlichen eben dort, wo sie angetroffen werden, auch sofort vom Jugendamt in Obhut genommen werden müssen. Das heißt, bei ihnen wird also, die können bleiben, wo sie sind, und die werden auch nicht weiterverteilt in Europa über das Dublin-Verfahren. Das heißt also, hier treten einfach besondere Schutzmechanismen ein, und auch beim Bundesamt gibt es ganz besondere Mitarbeiter, die auch eine ganz besondere Schulung erhalten haben, die eben zuständig sind für die unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen. Und diese Gruppe ist aber im Grunde viel größer als die Zahl der Jugendlichen, die beim Bundesamt einen Asylantrag stellen.
Also das heißt, wenn ich ein Kind oder ein Jugendlicher bin, muss ich einen Asylantrag stellen, und es kann durchaus auch... Nein, das nicht.
Nein, nein, es gibt eine neue Vorschrift nach dem EU-Recht, die besagt, dass ich also einen Jugendlichen nicht abschieben kann in sein Heimatland, also solange er minderjährig ist, es sei denn, es ist dort, findet dort Familienzusammenführung statt. Und das ist ja in aller Regel nicht der Fall. Das heißt also, da unbegleitete Minderjährige dann nicht abgeschoben werden können, können sie auch ohne Asylverfahren und mit einer Duldung dort leben, wo sie dann betreut werden, durch die Jugendämter und die Jugendbehörden.
Das heißt also, man würde dann theoretisch mit der Abschiebung warten, bis sie volljährig sind?
Im Grunde ja. Deswegen ist es durchaus so, dass wir eben eher empfehlen, auch ins Asylverfahren reinzugehen, wenn da eine ganz gute Erfolgsaussicht besteht. Denn im Moment ist es so, dass tatsächlich 85% aller unbegleiteten Minderjährigen hier in Deutschland im Asylverfahren Schutz erhalten. Das liegt daran, dass das vor allen Dingen Jugendliche aus Afghanistan sind, aber auch Syrien, Eritrea, Irak, Iran. Da sind sehr, sehr günstige Anerkennungschancen. Das heißt also, wenn eine solche gute Aussicht auf Erfolg besteht, dann empfehlen wir, dass auch ein Asylantrag gestellt werden soll.
Frau Gräfin Praschma, eine letzte Frage. Was wünschen Sie sich in Zukunft für die Flüchtlinge?
Ja, ich denke mal, das Wichtigste ist im Grunde, dass man diesen Hauptkonflikt Syrien, Irak irgendwo eine politische Lösung findet. Denn es ist unsere Erfahrung, dass jeder Mensch, der fliehen muss, im Grunde sich nach seiner Heimat sehnt. Und das ist das, was uns viele besorgt macht, dass wir im Moment so viele Konflikte auf der Welt haben, also nicht nur Syrien, in Irak, sondern ja auch in der Ukraine und in anderen Bereichen, die sich so schlecht lösen lassen. Und ich hoffe, dass die Politik einen Weg findet, den Menschen auf die Weise zu helfen. Denn am besten ist es immer noch, wenn die Menschen gar nicht fliehen müssen.
Vielen Dank für das Gespräch, Ursula Gräfin Praschma. Wir machen jetzt weiter mit ein wenig Musik. Entlassen Sie jetzt in den Feierabend, Frau Praschma. Vielen Dank.
Dankeschön. Wiederhören.
Wiederhören, und wir machen ein wenig Musik. Tracy Chapman.
Tim Turner live auf Babelsberg Hitradio.
Ja, eben das Telefonat mit Ursula Gräfin Praschma vom Bundesamt für Migration und Integration. Was sagen Sie, Frau Lindenberg? Sie haben ja gerade mitgehört.
Naja, wir haben jetzt natürlich die Sicht der Behörde gehört und damit auch die Sicht des Gesetzgebers eigentlich in Bezug auf die sogenannten beschleunigten Verfahren.
Die es so ja nicht geben soll.
Also da wurde ja die Behauptung aufgestellt, der Gesetzgeber hätte da alle Quellen geprüft, bevor er zu der Einschätzung gekommen ist, dass es dass die Westbalkanstaaten sichere Herkunftsländer sind. Das genau hat der Gesetzgeber eigentlich nicht getan. Für Roma, aber auch für Homosexuelle sind die Westbalkanstaaten eben keine sicheren Länder. Es gibt eine ethnische Verfolgung von Roma, die ist auch wirklich in zahlreichen Berichten und Dokumenten irgendwie, also wirklich absolut nachweislich irgendwie, also es wird darüber berichtet, ne, irgendwie, das ist wirklich nachgewiesen. Und das hat sicherlich eher politische Gründe, dass die Menschenrechtssituation, wenn es um Roma geht, dass sie einfach nicht ernst genommen wird. Das hat irgendwie mit der deutschen Geschichte zu tun, mit einer gehörigen Portion von antiziganistischer Tradition. Und das hat irgendwie auch politische Gründe, dass man einfach die EU-Beitrittskandidaten, dass man da eben die Menschenrechtssituation schönreden möchte, weil wenn man da sich die Menschenrechtssituation genauer angucken müsste, müsste man es vielleicht auch in manchen EU-Staaten tun.
Ja, absolut.
Ich kann Ihnen da zum Beispiel berichten von einer serbischen Frau, die von zwei Nachbarn wirklich richtig brutal vergewaltigt worden ist. Das war also sie hat schon bevor sie vergewaltigt wurde, hat sie einfach so einen Alltag von ethnischer Diskriminierung erlebt, auch einen Alltag von sexualisierter Gewalt erlebt. Wenn sie ihre Kinder zur Schule gebracht hat, wurde sie irgendwie wurde sie beschimpft und angefasst und also hat immer wieder so sexualisierte Übergriffe erlebt, auch ne, vor den Augen ihrer Töchter und das sozusagen, und dann war die Vergewaltigung einfach so eingebettet in so eine ethnische, also in so einen Alltag von Diskriminierung. Gleichzeitig gab es die Diskriminierung im Arbeitsmarkt und so weiter. Und sie hat irgendwie die Vergewaltigung in ihrem Asylverfahren geschildert. Oder die Vergewaltigung.
Und es wurde ihr nicht geglaubt.
Doch, es wurde ihr geglaubt.
Aber man hat sie aber trotzdem, weil
der serbische Staat hat ja Gesetze gegen Vergewaltigung und sie hätte ja angeblich zur Polizei gehen können. Also das ignoriert einfach komplett die Fakten, dass Roma, wenn sie verfolgt werden, oder auch Homosexuelle, wenn sie verfolgt werden, in den Westbalkanstaaten eben keinen staatlichen Schutz erhalten.
Ja, das glaube ich, ist auch der lückenhafte Prozess in diesem Verfahren. Ich muss Sie jetzt aber auch nochmal fragen, nach Ihrer persönlichen Einschätzung, Frau Lindenberg. Wenn wir mal auf die Leute schauen, auf die Außenwirkungen der Flüchtlingspolitik. Bisweilen stoßen ja auch Asylanten und Flüchtlinge nicht nur auf offene Arme hier in der Gesellschaft. Egal, ob man homosexuell, Roma ist. Ich meine, man kann auch nur ein einfacher Flüchtling sein, ohne diesen Background zu kennen. Was denken Sie, woran liegt das, dass Flüchtlinge sehr oft nicht unbedingt mit offenen Armen hier in Deutschland empfangen werden von der Zivilbevölkerung?
Also ich, an einem rechtsradikalen Gedankengut.
Rechtsradikales also, Gedankengut?
Ja, an einem, also an der Verwurzelung von rechtsradikalen Gedankengut in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Wobei ich glaube, dass sie das wirklich abgenommen hat. Also es gab irgendwie vor etlichen Wochen gab es zum Beispiel eine Sonntagsumfrage des ARD. Da wurde nachgefragt, soll Deutschland mehr Asylsuchende aufnehmen? Und immerhin die Hälfte aller Wahlberechtigten, die gefragt wurden, haben gesagt, ja, sie finden, Deutschland soll mehr Flüchtlinge aufnehmen. Also ich glaube, diese Ressentiments gegenüber von Flüchtlingen, die sind wirklich, also es ist nur noch eine Restgruppe. Aber die gibt es, diese Ressentiments, und ich glaube, das ist einfach, also der Gedanke, der dahinter steht, ist, die wollen mir was wegnehmen.
Also, aber man muss ja auch das Verfahren so ein bisschen auch in Frage stellen. Also, wie wir gerade gehört haben, wie mit dieser kenianischen Gruppe, die dann alle nach Brandenburg geschickt werden. Und meistens werden ja auch die Flüchtlinge in diesen Unterkünften irgendwo auf irgendeinem Dorf gelagert. Also, ich sag jetzt mit Absicht gelagert. Mhm. Und die sind dann vielleicht irgendwo auf einem kleinen Dorf in Brandenburg, wo noch niemals jemand einen Schwarzen gesehen hat. Und auf einmal stehen da 80 von denen im Haus nebenan. Und das ganze Dorf geht mit Mistgabeln und Fackeln auf die Straße. Finden Sie, das ist nicht auch ein bisschen unglücklich gewählt? Ein bisschen viel zugemutet diesen Leuten, die jetzt nicht, sag ich mal, das Multikulti der großen Städte kennen?
Also natürlich, das habe ich vorhin schon gesagt, produzieren Sammelunterkünfte, produzieren rechtsradikale Angriffe und Gewalt. Weil man einfach durch die Sammelunterkünfte sozusagen eine kritische Masse von Asylsuchenden produziert. Also weil man Asylsuchende da zusammenpfercht. Und dadurch scheinen es einfach viele zu sein. Während wenn Asylsuchende die Möglichkeiten hätten, einfach da zu leben, wo sie wollen, dann wären sie viel unauffälliger, dann wären sie in Wohnungen, dann wären sie irgendwie vielleicht auch bei Verwandten, bei Bekannten und dann würden sie weitaus weniger überhaupt als Asylsuchende auffallen. Und dieses Exponieren in Sammelunterkünften, das macht sie natürlich auch sehr viel angreifbarer.
Absolut. Wir werden gleich nochmal weiter darüber reden. Und zwar über die anderen, sag ich mal, Argumente. Manche nennen das Argumente. Wahrscheinlich im Duden würde das unter Scheißhausparole stehen. Aber auch damit muss man sich leider auseinandersetzen, über kurz oder lang, um das auch versuchen, ein bisschen Wahrheit in diese Polemiken reinzubringen. Wir machen erstmal ein bisschen Musik, dann gibt's die Nachrichten und wir sind dann gleich wieder da. Mit Dorothea Lindenberg, Tim Turner, hier mit dem Thema Asyl und Flüchtlinge in Deutschland.
Tim Turner live auf Babelsberg Hitradio.
Ja, die letzte halbe Stunde Tim Turner Show und wir sind immer noch da. Dorothea Lindenberg von Women in Exile e.V. und ich, Tim Turner, hier im Studio von Babelsberg Hitradio. Und wir werden gleich auch noch den zweiten Teil von dem Interview mit Thoralf Hönze von Babelsberg 03 hören. Aber zuvor nochmal, Frau Lindenberg, nochmal zu Ihnen. Was würden Sie denn einem bildgebildeten Bundesbürger sagen, so der Meinung ist, dass wir schon genug Flüchtlinge aufgenommen haben und die anderen jetzt dran sind?
Also ich würde zunächst mal die Gegenfrage stellen, welche anderen?
Also ich nehme jetzt mal den anderen Part ein und sage,
wenn jetzt gemeint ist, die anderen in den Anrainerländern der Herkunftsländer der Flüchtlinge, dann würde ich ja sagen, die sind ja schon dran. Das haben wir ja vorhin irgendwie schon gehört. Die meisten Flüchtlinge bleiben im eigenen Land, also sind Binnenflüchtlinge, ohne dass sie überhaupt eine Staatsgrenze überqueren, beziehungsweise bleiben in den Nachbarländern. Ja. Und das sind irgendwie häufig ganz, ganz arme Länder, die wirklich Millionen von Flüchtlingen aufgenommen haben.
Ja, aber dann sollen doch die Franzosen mehr Leute aufnehmen. Oder die Engländer, die haben es doch so dicke. Das sind ja die Argumente, auf die ich jetzt eigentlich hinaus wollte.
Ja, aber das ist wirklich Quatsch. Also innerhalb von der EU kann man die Kosten durchaus umverteilen. Also wir haben ein europäisches Asylsystem und kein deutsches. Und man könnte auch sagen, die Flüchtlinge können sich aussuchen, in welchem europäischen Land sie leben wollen, nämlich in der Regel da, wo sie schon jemand kennen oder wo sie sich ihr Leben einfach gut vorstellen können, wo sie sich sicher fühlen. Und die Kosten können irgendwie könnten ohne weiteres europaweit, EU-weit umverteilt werden.
Das heißt also, es gibt gar nicht dieses Modell, dass die Flüchtlinge je nach Bedarf da oder dahin verschoben werden, in dieses Land, was gerade mal dran ist und was jetzt wieder Flüchtlinge aufnehmen muss.
Das ist ja jetzt in der Diskussion, ne? Wir brauchen ein EU-weites Quotensystem. Ich halte das für total unmenschlich. Also über Menschen zu verhandeln mit Quoten wie über die Milch oder die Butterproduktion. Ne? Das ist einfach zutiefst unmenschlich. Das sind Menschen, die suchen Schutz und die suchen den da, wo sie sich's am besten vorstellen können zu leben oder geschützt und sicher zu sein. Und man kann über die Kosten, die kann man ja umverteilen irgendwie, das ist sogar wesentlich billiger letzten Endes, wenn man nur die Kosten umverteilt irgendwie, das geht per Computer irgendwie ratzfatz, ne, während irgendwie diese Bürokratie, die man irgendwie in Gang setzen muss, also das haben wir ja jetzt schon, dass wir eine unglaubliche Bürokratie in der EU haben aufgrund der Dublin-Regelung, weil Asylsuchende permanent in der EU hin und her geschickt werden, weil sie eben nicht da bleiben dürfen, wo sie Schutz suchen, sondern wieder zurückgeschickt werden in ein anderes EU-Land, wo sie vielleicht den Flieger gewechselt haben oder wo sie irgendwie dass sie an drei Tagen durchquert haben und dorthin sollen sie wieder zurück, weil es dieses absurde System gibt von das erste EU-Land, was man betreten hat oder das EU-Land, was irgendwie sozusagen den Zugang zur EU ermöglicht hat, das ist dann auch das Land, in dem das Asylverfahren durchgeführt werden soll. Absurd, total absurd.
Eine ganz kurze Frage, nur antworten ja oder nein. Nach Ihrer Einschätzung, wenn ein Flüchtling oder eine Flüchtlingsfamilie nach Europa kommt und dieser Konflikt, weswegen sie geflohen sind in ihrem Heimatland, sich klärt und aus der Welt ist. Denken Sie, diese Leute würden dann auch wieder zurückgehen in ihre Heimat?
Also zunächst mal kommt über die Hälfte aller Flüchtlinge kommt aus Europa. Also nicht, ne?
Ich meine nur ja oder nein.
Europa. Ja.
Gut. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik. Dann gibt's Verbraucherinformationen. Wir sind gleich wieder da.
Tim Turner live auf Babelsberg Hitradio.
Ja, und wir haben noch den zweiten Teil vom Interview mit dem Thoralf Hönze von Babelsberg 03 über das Welcome United 03 Team. Aber einen kurzen Nachtrag müsst ihr noch liefern. Ich habe Frau Lindenberg eben gerade gefragt, um eine kurze Antwort gebeten, ja oder nein, ob Flüchtlinge, wenn der Konflikt in ihrem Land beigelegt wurde, ob sie dann mehr geneigt sind, zurückzugehen. Und sie antwortete mit ja. Das möchte sie jetzt revidieren in ein.
Ja, ich hätte lieber jein gesagt. Also ja, wenn der Konflikt im Heimatland nicht, also wenn der in absehbarer Zeit, ne, zu lösen ist, also wenn sich die Sicherheit im Herkunftsland wiederherstellt, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren irgendwie, dann natürlich ja. Dann würde sicher jeder gerne wieder in sein Heimatland zurückgehen. Aber wenn es ein Konflikt ist, und das ist eben sehr häufig der Fall, der sich über Jahre oder gar Jahrzehnte hinzieht, und dann hat man hier Wurzeln geschlagen, genau. Die Kinder sind hier aufgewachsen, oder man hat irgendwie einen Arbeitsplatz, man hat irgendwie, ne, also sich eingerichtet, und dann relativiert sich das natürlich.
Absolut. Und wir hören jetzt mal in den zweiten Teil vom Interview mit Thoralf Hönze.
Lassen wir uns kurz nochmal auf die sportliche Perspektive gucken. Was trauen Sie denn persönlich diesem Team in der Kreisklasse zu, wenn wir davon ausgehen, dass sie so stehen bleibt, wie es ist?
Ach, im Prinzip zumindest so die Testspiele, die wir bis jetzt so gespielt haben, da war ja Roter Stern Leipzig, gut, war jetzt die dritte Mannschaft, war aber ungefähr das Kreisliga-Niveau. Und auch die anderen Spiele, die ich so gesehen habe, muss man sagen, die sind sehr ambitioniert. Der Trainer Sven meint, da gibt's noch viel zu organisieren und viel zu machen, aber das Potenzial ist da, um da, glaube ich, schon auch oben mitspielen zu können.
Also ist Aufstieg schon etwas, worüber man hinter verschlossenen Türen schon mal reden kann?
Nee, eigentlich nicht. Also das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Und also für uns steht im Vordergrund, dass die Jungs spielen können, dass sie auch ein Ziel haben, in der Liga eben auch Punkte zu sammeln. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, als über 90 Minuten einfach nur für einen Sieg zu kämpfen. Ich glaube, da wird auch psychologisch nochmal ein bisschen was passieren.
Angenommen, es gibt ein ganz großes Juwel. Ist das dann auch eine Alternative für die A-Mannschaft?
Ja, selbstverständlich, klar. Also darüber hatten wir schon öfter mal gesprochen, und es war ja auch so, dass der Valerie, es spielt ja bei uns in der zweiten Mannschaft als Torhüter. Daran sieht man, klar ist schon auch unser Wille, wenn wir sehen, da ist jemand dabei, der Potenzial hat. Und es ist irgendwie machbar, kann der natürlich auch höherklassig spielen. Und das muss er nicht unbedingt bei uns, um Gottes Willen, wenn sich ein anderer Verein findet, der sagt, ich will den Spieler haben, kann er natürlich gerne auch wechseln.
Letzte Frage, Herr Hönze. Aus welchen Ländern kommen denn die Flüchtlinge, die bei Ihnen im Team spielen?
Ja, das sind breit gefächert, im Prinzip die ganze Palette von Syrien angefangen bis Kenia. Also im Prinzip muss man Georgien, ja, alle Kriegsgebiete, die sich derzeit so weltweit auftun, und alle Flüchtlinge, die hier anlanden in Europa, davon ist es im Prinzip ein Querschnitt.
Aber in der Mannschaft ist es ruhig.
In der Mannschaft ist es sehr ruhig. Es ist auch, wir haben unterschiedliche Glaubensrichtungen und spielt alles auf dem Platz überhaupt gar kein Problem. Und ist völlig egal. Die Leute verstehen sich untereinander, spielen guten Fußball, und darauf kommt es an.
Hönze, vielen Dank.
Bitte, gerne.
Das war das Interview mit Thoralf Hönze von Babelsberg 03 über das Refugee-Team. Und jetzt, Frau Lindenberg, wir sind ja fast am Ende. Können Sie mir noch mal kurz sagen, wohin kann ich mich wenden, wenn ich ehrenamtlich etwas für Flüchtlinge tun möchte?
Na, zunächst mal würde ich sagen, an die Flüchtlinge selbst. Das heißt, einfach in der Nachbarschaft, ne, auf Flüchtlinge zugehen, oder in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer man irgendwie auf Asylsuchende trifft, auf sie zugehen und irgendwie fragen, ob und auf welcher Ebene sie Unterstützung brauchen, um ihren Alltag zu bewältigen oder um irgendwie auf den Behörden klarzukommen. Und was anderes, was ich irgendwie auch sehr wichtig finde, ist irgendwie sich einzumischen und sich für die Verbesserung von Lebensbedingungen von Asylsuchenden einzusetzen.
Fällt Ihnen da außer Women in Exile ein Verein ein?
Da würde ich sagen, jetzt hier in Potsdam, es gibt an der Uni, gibt's so eine Gruppe, es gibt den Flüchtlingsrat, der auch seinen Sitz in Potsdam hat, irgendwie an den kann man sich immer wenden, der vermittelt dann irgendwie auch an andere Initiativen.
Ja.
Also das finde ich eigentlich fast wichtiger als die konkrete Unterstützungsarbeit von Asylsuchenden vor Ort, finde ich tatsächlich, sich einmischen und andere Lebensbedingungen einfordern, weil das letzten Endes bedeutet, nicht zulassen, dass wir in der Zweiklassengesellschaft leben. Also genau. Sich wirklich dagegen stark zu machen, dass wir zwei Klassen in allen Bereichen eigentlich eine Zweiklassengesellschaft haben, dass die einen in Sammelunterkünften leben müssen und die anderen in Wohnungen, dass die einen eine Krankenversicherung haben, während die anderen nach Asylbewerberleistungsgesetz nur eine eingeschränkte Krankenversorgung haben, dass die einen arbeiten dürfen und die anderen nicht. Das sind einfach alles so Gesetze, die aus den 90er Jahren stammen, als man unbedingt Flüchtlinge abschrecken wollte irgendwie. Das sind alles Gesetze, die müssten längst auf den Müll laufen.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Frau Dorothea Lindenberg, vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Und wir hören uns nächste Woche wieder in der Tim Turner Show und dann widmen wir uns dem großen bösen Wolf der Organisation. Und zwar, ich rede nicht vom IOC, sondern von der FIFA. Und da werden wir nochmal den ganzen Skandal von A bis Z aufrollen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, habt einen guten Abend, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal Montag, 18 bis 20 Uhr, Tim Turner Show.